Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Wir hatten eine kleine Pause, aber ich bin in dieser kleinen Pause über ein Thema gestolpert, das mich total interessiert hat und über das Netzwerk dann auf Frau Dr. Martina Waldherr aus München gestoßen. Martina kenne ich eigentlich so gar nicht, aber wir haben jetzt gerade vorab uns auch ein bisschen unterhalten. Und aus meiner Sicht ist sie mittlerweile Expertin für das Thema. Und sie stellt sich jetzt gleich einmal selber vor. Und dann steigen wir in das Thema Culture, Sex and Gender in der Notfallmedizin ein. Martina, ganz, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dich für diesen Podcast zur Verfügung gestellt hast. Und wir sind schon ganz gespannt. Sehr schön, du würdest dich einmal vorstellen.
Ja, hallo, genau, mein Name ist Martina Waldherr. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Zusatzbezeichnung Notfallmedizin habe ich. Ich arbeite seit 5 Jahren an der München Klinik Bogenhausen in der Klinik für Akut- und Notfallmedizin und mache seit 2 Jahren ein Fortbildungsprojekt zu unserem heutigen Thema, über das ich dann noch berichten werde.
Ja, vielen Dank, Martina. Martina, ich habe tatsächlich mal eine Facharbeit einer Notfallpflegekraft gelesen und bin dann darauf aufmerksam geworden, dass ich ungefähr 60 Kilo wiege und die Medikamentenverordnungen irgendwie so sind, dass das eine Gewichtsspanne von ich weiß nicht wie viel abdeckt. Und da bin ich drüber gestolpert, das kann eigentlich gar nicht sein. Was machen wir denn da eigentlich? Und so bin ich eigentlich auf dieses Thema Männer und Frauen in der Notfallmedizin, in der Medizin allgemein gestoßen. Und da habe ich gemerkt, das ist viel, viel größer. Ich habe dann den Professor Dott angesprochen und der hat mir den Kontakt zu dir vermittelt. Eben genau wegen diesem Projekt, das ihr dort an den München-Kliniken habt. Kannst du uns darüber ein bisschen was berichten und vor allen Dingen, wie du auch zu dem Projekt gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Das Projekt heißt Culture, Sex und Gender in der Notfallmedizin. Ich bin zu dem Thema auch so ein bisschen per Zufall gekommen. Die Landeshauptstadt München und das Gesundheitsreferat der Stadt München hat 2020 das Projekt im Prinzip ins Leben gerufen, eine Ausschreibung gemacht und die München Klinik hat dann den Auftrag bekommen, über 3 Jahre finanziert, ein Fortbildungsprojekt zu erstellen und durchzuführen zum Thema Geschlecht und Kultur in der Notfallmedizin, weil man eben gemerkt hat, vermutet und gemerkt hat, dass in der Notfallmedizin diese Themen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und das Ziel oder die Hoffnung war, dass man durch so ein Schulungsprojekt eben die Versorgung in der Hinsicht noch ein bisschen verbessern kann. Und für mich ist es so, dass ich mich bewusst mit den Themen vorher nicht beschäftigt habe, dann aber, seit ich daran arbeite, im Prinzip gemerkt habe, dass das Themen sind, mit denen ich mich schon immer auf eine Art beschäftigt habe, weil es mir schon immer wichtig war, dass man ein bisschen individuell auf die Personen schaut, die wir behandeln, weil da einfach jeder seine wichtigen individuellen Erfahrungen und Themen mitbringt, die einfach auch den Krankheitsverlauf zum Beispiel beeinflussen können. Und ich habe im Ausland mein Medizinstudium gemacht und habe da dann auch eben kennengelernt, wie unterschiedlich Gesundheitssysteme sind, wie unterschiedlich das Rollenverständnis vielleicht ist in verschiedenen Ländern und Kulturen und welchen Einfluss das auch auf unsere ja, medizinische Handlung, aber auch den Ausdruck von Krankheit zum Beispiel hat. Und das ist mir alles tatsächlich dann erst so klar geworden, wie wichtig diese Erfahrungen auch waren, seit ich an diesem Thema eben arbeite.
Was muss ich mir denn jetzt genau unter Culture, Sex, Gender in der Notfallmedizin vorstellen? Also, ich glaube, man kann da sehr, sehr weit in die Tiefe gehen. Du hast gerade andere Kulturen angesprochen. Ich fand es sehr interessant, wusste ich überhaupt gar nicht, dass es ja auch physiologisch in den unterschiedlichen Kulturen Spezifitäten gibt. Also, wenn ich nur an das Verstoffwechseln von Alkohol denke, in einer bestimmten Kultur. Ich weiß nicht, ob Kultur das richtige Wort dafür ist, aber egal. Ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig großes Thema. Vielleicht könntest du uns noch mal so ein bisschen sagen, was muss ich insgesamt dazu verstehen? Also, ich habe schon verstanden, man muss sehr individuell eingehen auf einzelne Kulturen, Geschlechter. Aber was ist es? Kann ich es noch mehr fassen? Kannst du mir noch ein bisschen klarer machen?
Genau, das ist ganz wichtig, dass man diese Begriffe auch erstmal so ein bisschen klärt. Wir haben den Titel des Projekts eben mit Culture, Sex und Gender so gewählt, weil wir im Deutschen im Prinzip für Geschlecht ja nur dieses eine Wort haben und Geschlecht aber eben mehr Facetten hat. Im Englischen gibt es dafür eben Sex und Gender. Sex beschreibt dabei eben mehr das biologische oder bei der Geburt festgelegte oder anatomische Geschlecht und Gender eben das soziale Geschlecht oder die Geschlechtsidentifikation, die dann sehr individuell ist, eben wie man, mit welchem Geschlecht man sich identifiziert, ob man sich mit keinem Geschlecht identifiziert oder mit mehreren, das ist einfach ja sehr unterschiedlich und sehr weit, gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen. Und diese beiden Punkte, also Sex und Gender, also soziales und biologisches Geschlecht nenne ich es jetzt mal, machen eben die Gendermedizin oder geschlechterspezifische Medizin aus, die sich im Prinzip damit beschäftigt, welchen Einfluss diese beiden Faktoren auf Gesundheit und Krankheit haben. Also da gibt es eben Unterschiede, die bestehen. Da gibt es auch Gleichheiten, die vielleicht nicht berücksichtigt werden. Und da wird sich eben damit beschäftigt, welchen Einfluss das auf die Entstehung von Krankheit hat, auf den Verlauf von Krankheiten, aber eben auch auf ganz spezielle Dinge, wie eben von dir zum Beispiel schon erwähnt, in der Medikamentenwirkung zum Beispiel. Und diese beiden Punkte, soziales und biologisches Geschlecht, überschneiden sich aber an ganz vielen Punkten. Das ist auch ganz wichtig zu wissen und zu berücksichtigen. Und dann kommt eben als drittes sozusagen bei unserer Thematik noch die Kultur dazu, weil sich auch Kultur und Geschlecht wiederum in vielen Aspekten ja, überschneiden. Und bei der kultursensiblen Medizin, wenn ich so sagen möchte, geht es im Prinzip als erstes mal darum zu verstehen, was ist Kultur? Kultur ist eben mehr als die Herkunft oder die Religion. Also das ist auch was sehr Individuelles. Wie bin ich aufgewachsen? In welcher Gesellschaft bin ich aufgewachsen? Mit welchen Werten bin ich aufgewachsen? Auch mit welchem Rollenverständnis bin ich aufgewachsen, das sich sehr unterscheiden kann. Und jeder hat eine ganz eigene Kultur und kulturelle Werte, die dann eben genauso im Prinzip wie unsere Geschlechtsidentifikation eben unser gesamtes Handeln, unsere Sprache, unsere Kommunikation über auch medizinische Themen ganz extrem beeinflussen. Die beeinflussen auch als Kultur und Geschlecht im Prinzip die Erwartungen, die wir an andere Personen stellen, unterbewusst und beeinflussen auch, ja, unser Rollenbild. Und das sind so diese Punkte, wo sich Kultur und Geschlecht dann also eben überschneiden. Und es gibt in beiden Bereichen, Geschlecht und kultursensibler Medizin, viele, viele Facetten, die jetzt in Bezug auf die Medizin deswegen auch wichtig sind, weil oft durch Nichtberücksichtigen dann Versorgungsunterschiede oder Versorgungsdefizite eben entstehen können, die wir aber eben nur ausgleichen können, wenn wir uns erstmal damit beschäftigen, was darin alles beinhaltet ist, weil das eben tatsächlich sehr, sehr umfangreich ist.
Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, ganz gut verstanden. Das war ein sehr guter Abriss. Gibt es dazu tatsächlich schon wissenschaftliche Erhebungen? Jetzt gehen wir mal gar nicht mal so in die Allgemeinmedizin, sondern tatsächlich schon in unser Arbeitsfeld, in das Arbeitsfeld Notfallmedizin und klinische Notfallmedizin. Du hast dich ja extrem mit dem Thema beschäftigt. Gibt es da schon Studien dazu?
Es gibt insgesamt eine sehr umfangreiche Datenlage, wobei die wenigsten Studien davon aus Deutschland sind. Wir haben noch nicht ganz so aufgeholt, sage ich mal. Da gibt es andere Länder, in denen das ja sehr viel mehr gefördert wird, also auch die USA, skandinavische Länder, Israel zum Beispiel. Da gibt es relativ viele Daten tatsächlich, wobei es auch in Deutschland und Europa immer mehr wird, dass dazu geforscht wird. Es laufen auch Projekte gerade in der Kardiologie, weil da, sage ich mal, so ein bisschen die Wiege der geschlechterspezifischen Medizin liegt mit den Unterschieden beim akuten Koronarsyndrom. Das kennt man vielleicht noch, eben dieses Thema aufzuarbeiten. Und da ist es jetzt auch so, dass Geschlechterunterschiede auch Eingang in die Leitlinien langsam finden.
Sehr interessant, muss man sagen. Also für die Notfallmedizin, wo würdest du da die wichtigsten Aspekte sehen? Ich glaube, wir haben es ja durchaus noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir die Patienten generell gar nicht kennen. Und wenn ich jetzt Deutschland anschaue und meinen hohen Norden, ich glaube, München ist da noch mal anders, ist die Zeit, in der wir so viel Menschen aus unterschiedlichen Kulturen hatten, oder die Zeit, in dem wir vielleicht auch transsexuelle Menschen bei uns in der Notaufnahme versorgen. Das wird mehr, aber es ist immer noch sehr wenig. Also wir sind da noch überhaupt gar nicht dran gewöhnt. Also was glaubst du, was macht denn vor allen Dingen das in der Notaufnahme aus? Auf was müssen wir da speziell achten und warum?
Ja, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die ganz wichtig sind. Also erstmal das grundlegende Verständnis, dass es da Unterschiede gibt. Dieses grundlegende Verständnis der Begrifflichkeiten, die ich eben vorher erklärt habe, damit man merkt, dass es tatsächlich wichtig ist und wir da in jeder Situation in der Notfallmedizin Berührungspunkte haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir in der Notfallmedizin ja wirklich Einfluss auf die gesamte weitere Versorgung nehmen, weil wir einfach die Ersten sind, die dran sind, egal ob prä- oder innerklinisch. Und wenn da eben gleich von vornherein Fehlannahmen oder Nichtberücksichtigen von manchen Faktoren stattfinden, wird das eben entsprechend auch weitergegeben. Und das ist der Punkt, warum ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns klar werden, dass es gerade in der Notfallmedizin wichtig ist, da mehr drüber zu wissen. Es gibt bei vielen Leitsymptomen, so habe ich es auch für die Fortbildung im Prinzip aufgebaut, ganz wichtige Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Beim akuten Koronarsyndrom kennt man es so ein bisschen, aber wenn wir jetzt dann zum Beispiel weitergehen, bei der Sepsisversorgung gibt es Daten, dass in einigen Ländern, wenn es immer ein bisschen zu schwierig zu übertragen ist auf andere Länder, sage ich mal, aber schon Hinweise, dass zum Beispiel die Behandlungszeiten sich extrem unterscheiden. Also dass zum Beispiel bei Frauen Antibiotika später gegeben werden, dass das One-Hour-Sepsis-Bundle seltener überhaupt komplettiert wird und dass es später begonnen wird. Und das nimmt natürlich Einfluss auf die weitere Prognose dann, ja. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, weil das Thema Sepsis, da ist es ja auch wirklich immer zeitkritisch, dass man sich der ganzen Sache bewusst ist. Und der ganz, ganz große Punkt für die Notfallmedizin ist das Thema Schmerzen. Also Schmerzen ist ein wahnsinnig komplexes Thema in Bezug auf Geschlecht und Kultur. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Punkt, der am wichtigsten wäre zu vermitteln, wie vielfältig Behandlungsunterschiede sind, die wir einfach wissen müssen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich bin jemand, der sitzt sehr viel in der Ersteinschätzung. Es ist nämlich bei uns nicht so der beliebteste Job, muss ich mal sagen. Und tatsächlich ertappe ich mich auch manchmal dabei, dass ich, wenn da mir jemand Schmerzen von 10 angibt und der aus einer bestimmten kulturellen Richtung kommt, dass da irgendwie schon so eine Art Vorurteil gibt. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, also den Punkt grundlegendes Verständnis total wichtig, aber eben auch das sich freimachen von seinem Schubladendenken. Und das ist, glaube ich, gerade in der Ersteinschätzung, wenn wir da den Erstkontakt ansehen, total wichtig. Mal ganz abgesehen davon, dass wir ganz, ganz oft mittlerweile ja auch kommunikative Probleme haben. Das heißt, ich ertappe mich auch manchmal schon dabei, dass ich ein bisschen davon genervt bin, dass die Leute eigentlich von mir verlangen, dass ich ihre Sprache spreche. Also wie sieht es denn eigentlich mit unserer kommunikativen Fähigkeit verschiedener Sprachen aus? Also haben wir Möglichkeiten, Übersetzungstools zu verwenden oder so? Und den Aspekt Zeit finde ich davon auch ganz wichtig. Also ich brauche für jemanden, der nicht meine Sprache spricht, mal nicht nur 2 Minuten, sondern vielleicht 10 Minuten in der Ersteinschätzung. Also da fängt es schon an und mein ganz persönliches Stresslevel ist da ein Faktor und auch meine grundsätzliche empathische Haltung anderen Kulturen gegenüber, ja. Also total, total richtig, was du gerade gesagt hast. Was können wir denn jetzt gerade vielleicht, wenn wir uns den Prozess anschauen, vom Aufnehmen, vom Ersteinschätzen über Anamnese und so weiter, was können wir für Prozesse initiieren oder für Hilfsmittel nutzen, um dem Thema gerechter zu werden?
Ich glaube, also hatten wir es schon gesagt, genau, wichtig ist es erstmal, dass man dieses Wissen vermittelt dazu, weil nur wenn man sich klar ist, was es für Unterschiede gibt, kann ich die überhaupt berücksichtigen. Und was du aber gerade schon gesagt hast, dieses Schubladendenken, das ist ein total wichtiger Punkt. Im Prinzip müssen wir üben, uns selbst auch zu reflektieren, selbst zu erkennen, wo wir einfach unseren unbewussten Fehleinschätzungen und stereotypen Denkweisen einfach unterliegen und denen vielleicht blind folgen. Also in ganz vielen Fällen merken wir es nicht, ja. Aber wenn wir uns regelmäßig mit diesen Themen beschäftigen, uns immer wieder kurz fragen, bin ich gerade beeinflusst von der Herkunft oder von dem Geschlecht der Person, die mir gegenüber sitzt, dann halte ich ja schon mal diese Sekunde inne. Länger dauert es ja nicht, dass ich vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen kann und noch mal anders anfangen oder gar nicht erst irgendwie ja genervt schaue oder irgendwie was sage, was ich dann hinterher vielleicht denke, das war ja nicht so optimal. Das passiert uns in der Notfallmedizin, glaube ich, allen regelmäßig, weil wir eben unter Zeitdruck, unter Stress, hohem Patientenaufkommen einfach stehen. Und dieses Reflektieren, sich kurz in die andere Person vielleicht reinversetzen, sich klar machen, dass da mehr dahinter steckt als ja, böser Willen, sage ich mal, uns mehr Arbeit zu machen, dann ist schon total viel gewonnen. Also ich glaube, wir müssten irgendwie Wege schaffen in der Notfallmedizin, dass wir so Selbstreflexionsübungen einfach immer mal wieder durchführen, damit wir uns selber dabei ertappen, dass wir da gerade vielleicht in die falsche Richtung gehen. Und zum Thema Schmerz, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, ist es eben total wichtig, dass wir berücksichtigen, dass der Schmerzausdruck halt extrem kulturell auch geprägt ist von der Gesellschaftsform, wo wir herkommen, von dem Rollenbild, mit dem wir aufgewachsen sind und dass wir deswegen vermitteln müssen, dass wir da einfach nicht so viel bewerten oder abwerten sogar dürfen, was Schmerzäußerungen eben angeht, ja. Wenn ich jetzt aber natürlich das Problem habe, dass ich gar nicht verstehe, was mein Gegenüber vielleicht sagt, wird es natürlich noch mal schwieriger. Und da müssen wir dann aber halt auch aufpassen, dass wir nicht dadurch, dass wir dann jemanden nicht verstehen oder vielleicht genervt sind von der Situation, angestrengt sind, weil wir unter Stress sind, dann halt die Versorgung anpassen, ja. Also da müssen wir irgendwie Standards einhalten.
Wenn du jetzt den Schmerz ansprichst, finde ich das insofern interessant, als dass, wenn ich dem gegenüber einer anderen Kultur, die vielleicht eine sehr extrovertierte Schmerzäußerung hat und mir sehr schnell eine Schmerzintensität von 10 angibt, wenn ich das jetzt aber, ich gehe wieder in die Ersteinschätzung, in der Ersteinschätzung bei 10 belasse und nicht relativiere, hat es aber unter Umständen zur Folge, dass er oder sie in eine Ersteinschätzungskategorie einkategorisiert wird, aber eigentlich doch nicht diese hohe Dringlichkeit hat. Hast du dafür eine Lösung? Müssen wir vielleicht eine andere Schmerzskala anwenden oder relativieren wir dann diesen Schmerzausdruck in unseren Kulturkreis? Das ist ja sehr gefährlich, glaube ich, oder?
Ja, das ist absolut gefährlich und es ist aber auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt ja viele Stimmen, die sagen, wir müssen den Schmerz so ernst nehmen, wie die Person das äußert, aber genau damit kommen dann eben Probleme, sage ich mal in Anführungszeichen, eben mit der, wie wir jemanden kategorisieren eben. Deswegen ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, da muss man so ein bisschen den Mittelweg finden. Vielleicht, dass man, wenn jemand eine höhere, an der Schmerzskala eine höhere Intensität angibt, vielleicht objektive Aspekte noch mit einbeziehen, eben Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Herzfrequenz, das sind so die Punkte, die ja dann schon damit eine Rolle spielen. Ja, das ist dann schon wieder Erfahrung, auch wie man es einschätzt, aber ich glaube, das ist ja auch was, wo die erfahrenen Leute an der Ersteinschätzung schon drauf achten, wenn der tiefenentspannt liegt, aber sagt 10 von 10 und der Puls ist aber langsam, obwohl er keinen Beta-Blocker nimmt und ja, der Gesichtsausdruck ist entspannt, dann kann man es vielleicht relativieren. Das sollte aber dann trotzdem dazu führen, dass dieser Mensch halt ein Schmerzmittel erhält, ja. Es muss dann halt vielleicht nicht gleich das Starke sein, aber er hat dann trotzdem oder sie ein Schmerzmittel eben verdient. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil oft ist diese sozusagen subjektive Wahrnehmung der Schmerzen oder wie wir das auch bewerten, führt dann schon teilweise dazu, dass dann gar nichts gegeben wird. Und das darf halt nicht sein.
Ja, ich finde wichtig, was du gerade sagst. Also die Erfahrung der ersteinschätzenden Kraft, und das kann man dann auch noch mal weiterspinnen, natürlich in den Gesamtbereich, die richtigen Fragen zu stellen, da finde ich auch ganz wichtig. Und wenn du sagst, ja, derjenige hat das Schmerzmittel verdient, ist ja einfach mal die Frage, möchten Sie ein Schmerzmittel und was haben Sie schon genommen oder haben Sie schon was genommen, ne?
Ich wollte noch eine Ergänzung sagen, zur Einschätzung. Nicht vergessen dürfen wir außerdem, dass halt Angst und Stress von Seiten der Patienten und Patientinnen halt Schmerz auch noch verstärken. Und gerade bei Personen, die dann die Sprache vielleicht nicht sprechen oder in einem unbekannten Gesundheitssystem sind, ist das, glaube ich, auch wichtig mit, ja, also zu wissen und da vielleicht auch darauf einzugehen mit beruhigenden Worten, Hand auflegen auf die Schulter zum Beispiel oder das einfach annehmen, anerkennen, dass jemand Angst hat, damit wir da einfach noch ein bisschen vielleicht jemanden aus der Schmerzintensität auch noch ein bisschen besser rausbekommen können.
Vielen Dank, Martina, für die Vorlage. Das war nicht abgesprochen, aber das weißt du vielleicht auch gar nicht, weil wir uns noch nicht so gut kennen. Das Thema Angst ist eins meiner Steckenpferde. Und ich habe in der Notaufnahme eine Angstskala eingeführt, die äquivalent zur Schmerzskala ist. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, das Thema Angst mit abzufragen. Und das kann man in der Ersteinschätzung sehr schön im Zuge der Schmerzabfrage machen, weil die Skalen sich ähneln. Die haben dann eben nur andere Symbole. Und was die Kommunikation mit anderssprachigen Menschen angeht, ist es eben auch eine visuelle Skala. Das heißt, ich kann da eben unter Zuhilfenahme noch der Angstskala einmal schauen, wie ist denn das Gesamtbild von dem Patienten. Also vielen Dank für den Aufhänger, nochmal meine Angstskala hier zu platzieren. Die schicke ich dir dann auch mal, auf jeden
Sehr
Fall. Also wir erheben das schon sehr, sehr lange und es ist extrem spannend, muss man sagen. Und natürlich hat ja Angst einen Einfluss auf das Schmerzempfinden, logischerweise. Gut, ich würde aber tatsächlich gerne jetzt nochmal zu dem Thema Gender kommen. Und zwar habe ich mir vorhin, als du das so ein bisschen beschrieben hast, eine kleine Notiz gemacht. Und zwar habe ich eine Frage an dich, wie weit das biologische Geschlecht und das selbstgewählte, sage ich mal, einen Einfluss hat auf die Medizin. Also biologisch bin ich vielleicht Mann oder Frau, fühle mich aber als das andere Geschlecht und habe jetzt vielleicht auch noch keine Geschlechtsumwandlung oder sowas hinter mir. Was müssen wir da wissen und auf was müssen wir aufpassen in der Medizin, in der Pflege?
Also zum biologischen und anatomischen Geschlecht oder bei der Geburt festgelegten Geschlecht, genau, gibt es Unterschiede eben in der Verstoffwechslung von Medikamenten zum Beispiel, die wichtig zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel Morphin wird von Frauen eine viel geringere Dosierung benötigt, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Sonst führt es auch zu viel mehr Nebenwirkungen. Das sind so die wichtigen Punkte, glaube ich, für die Notfallmedizin, dass man sowas weiß. Dass natürlich das Risiko für bestimmte Krankheiten mit dem biologischen Geschlecht durch hormonelle Einflüsse zum Beispiel eben erhöht wird, wie jetzt zum Beispiel für Thrombosen-Lungenembolien. Das weiß man, aber da gibt es eben noch viel, viel mehr Aspekte. Also das sind so diese biologischen Einflussfaktoren, die wahnsinnig wichtig sind zu wissen. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann eben auch abhängig vom hormonellen Status, prä- oder postmenopausale Frauen unterscheidet sich ja und dementsprechend hat natürlich auch eine Hormonbehandlung auch wieder Einfluss auf das Risiko für bestimmte Krankheiten. Da ist es, sage ich mal, wird es ein bisschen schwierig, weil das nicht ganz so gut erforscht ist, ab wann dann Hormontherapien zum Beispiel oder hormonelle Behandlungen in jede Richtung Einfluss oder wie stark der Einfluss ab wann dann eben eintritt. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sich der Sache bewusst wird, dass das Risiko sich vielleicht ein bisschen verändern kann, dass man den Blick halt, den offenen Blick behält, dann vielleicht auch andere Krankheiten ein bisschen eher in Betracht zu ziehen. Und das Thema soziales Geschlecht oder Geschlechtsidentifikation beeinflusst im Prinzip unser Verhalten im Bezug auf Hilfesuchen, also Aufsuchen von Gesundheitssystemen. Ja, wenn wir jetzt bei Mann-Frau bleiben, gibt es ja deutliche Unterschiede auch in der sogenannten Gesundheitskompetenz. Wie viel weiß ich über meine Krankheiten? Wie viel weiß ich generell über Prävention? Wie stark werden Präventions- oder Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen? Ja, das hängt halt wieder mit so ein bisschen dem Rollenbild auch an zusammen, dem wir halt angehören oder das wir halt persönlich haben. Und das soziale Geschlecht, Geschlechtsidentifikation beeinflusst eben auch, wie wir Krankheiten äußern, wie wir drüber sprechen, wie wir damit umgehen, ja. Wenn wir beim Thema Schmerzen bleiben, weil das so präsent ist in der Notfallmedizin, habe ich ja gelernt, ob ich als eher männlich wahrgenommene oder weiblich wahrgenommene Person auch Schmerzen äußern darf, wie sehr ich leiden darf, beeinflusst eben den Schmerzausdruck und das beeinflusst natürlich dann auch die weitere Versorgung, ja. Und das ist halt so wahnsinnig individuell. Deswegen finde ich es wichtig, dass man da nicht so eine klare Unterscheidung macht. Bei dem klassischen Mann ist es so, bei der klassischen Frau ist es so und bei Leuten, die sich mit beiden oder nicht identifizieren, ist es dann nochmal so oder so, sondern dass wir einfach die ganze Zeit in Erinnerung behalten, dass es individuell ist. Ja, und dass wir es auch nicht von jemandem annehmen können, den wir sehen. Also wir sehen eine Person und haben ja diesen ersten bekannten, ersten Eindruck sozusagen von jemandem. Und dann haben wir sofort eine Stereotypen-Denkweise, wie sich diese Person verhalten sollte in unserer Erfahrung. Und wenn das dann davon abweicht, dann sind wir erstmal irritiert. Und das müssen wir eben erkennen und einfach anerkennen, dass der Umgang mit Beschwerden und Krankheit einfach wahnsinnig individuell ist. Und dass wir dann nicht jemandem, ja, Beschwerden oder Schmerzen, wenn wir dabei bleiben, eben ab- oder zusprechen oder es weniger oder stärker ernst nehmen, weil ja unser eigenes Geschlecht, mit dem wir der Person gegenübertreten, hat auch einen Einfluss, wie jemand Beschwerden äußert und deswegen interagiert das alles ständig so miteinander und das sollten wir uns einfach klar machen.
Ja, hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ich finde, also mitnehmen kann ich jetzt, dass es total wichtig ist, einen offenen Blick zu haben, eine Sensibilität, das empathische Zugehen auf die Menschen ohne Vorurteile. Und es braucht letztendlich für Culture, Sex and Gender ein grundlegendes Verständnis. Unsere Zeit ist jetzt tatsächlich schon weit fortgeschritten. Und ich bin für das Thema jetzt total sensibilisiert und total interessiert. Vielleicht kannst du uns noch was zu eurer Fortbildungsreihe sagen. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich in den Shownotes nochmal einen Link stellen. Ich habe nämlich in der Vorbereitung auf unseren Podcast gesehen, dass es einen schönen ARD-Mediathek-Beitrag gibt von dir, den man sich sehr gerne angucken kann. Da wird auch nochmal vieles klarer, finde ich. Also insofern. Gibt es die Möglichkeit oder gäbe es jetzt zum Beispiel für mich die Möglichkeit, an euren Fortbildungen teilzunehmen, die ihr da initiiert habt in München? Oder ist es für Externe nicht offen?
Also es ist auf jeden Fall offen für externe Teilnehmende. So wurde es auch entwickelt, weil wir eben berufsgruppenübergreifend da alle an einen Tisch bringen wollen aus den notfallmedizinischen Bereichen, Feuerwehr, Rettungsdienst, Pflegepersonal, Ärzteschaft, weil auch dieser Austausch zwischen den Berufsgruppen wahnsinnig wichtig ist. Die Fortbildung ist eben so aufgebaut, dass man erst ein E-Learning macht, das recht umfangreich ist. Also dafür sollte man sich auf jeden Fall einen Tag einplanen, weil es so viel zu wissen gibt. Und dann gibt es einen Präsenztag, der findet aktuell eben in München statt. Deswegen ist das so der ein bisschen noch limitierende Faktor für Personen, die von weiter her kommen. Es darf sich aber, dürfen sich alle anmelden, die Interesse haben. Und da freue ich mich auch total, weil ich es wichtig finde, dass wir es weiter verbreiten. Und wir überlegen, wie wir im Laufe des Jahres das vielleicht auch ein bisschen so aufbauen können, dass wir für Personen, die von weiter weg vielleicht nicht dann extra einen Tag nach München kommen, dann ein anderes zusätzliches Konzept aufbauen können, dass wir das eben auch, ja, vielleicht in einem digitalen Format, diesen Präsenztag in einer verkürzten Version eben noch irgendwie schaffen umzusetzen, damit wir da noch mehr Leute einfach erreichen können.
Ja, oder vielleicht als Kursort irgendwo was in Mitteldeutschland finden, was gut zu erreichen ist, ne? Also das ist so ein spannendes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen angeteasert sind und sich nochmal damit beschäftigen, weil es uns auch, wenn man ehrlich ist, schon auch Probleme macht. Und es ist auch schon, wenn man nicht so richtig was weiß. Also ich persönlich bin dann manchmal von meinem Unwissen auch ein bisschen genervt. Und das würde ich auch ganz gern ausräumen. Ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht die Einzige bin. Also ganz, ganz vielen Dank für das Angebot und vielen Dank, Martina, für den Einblick. Es konnte auch nur ein Einblick sein. Dazu ist das Thema viel, viel zu groß. Aber ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder und sage ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir riesig Spaß gemacht und ich, ja, freue mich, über das Interesse.